Liebe Gemeinde, Gott und das Böse und das Leid, wie passt das eigentlich zusammen? Der gute, gütige Gott und das, was wir auf unserer Welt an Schlimmem auch erleben. Ich habe in meinem Studium dazu ein Seminar gemacht, in dem ich total viel Gutes und Wertvolles gelernt habe. Angefangen hat dieses Seminar mit dem biblischen Buch Hiob. Hiob war der Startpunkt, von dem wir damals ausgegangen sind, und dann kam eine ganze Reihe an Philosophen und Theologen, die im Grunde das, was Hiob angefangen hat, fortgeführt und weitergeführt haben. Und es gibt eine Menge dazu zu sagen und ich habe unglaublich viel dabei gelernt. Aber jede Theorie und alle Gedanken müssen sich irgendwann mal auch im Leben bewähren. Und jetzt, so 20 Jahre später, bin ich wieder beim Startpunkt angekommen, bei Hiob. Und deswegen werden wir auch heute bei dem Buch Hiob bleiben und nicht noch drüber rausgehen, sondern versuchen, was dieses Buch an Antwortmöglichkeiten für unsere Frage heute bietet. Und dann sind ganz sicher nicht alle Fragen geklärt, aber vielleicht ist ein Startpunkt gefunden. Ich möchte allem mal eine provokante Frage und Aussage voranstellen. Ich finde, es ist provokant. Was ist eigentlich fromm, wahrhaft fromm? Ich bin da in meiner Antwort entschieden. Wahrhaft fromm ist, auch im Leid, das Vertrauen in den guten Gott zu bewahren, den Schmerz zu tragen und auszuhalten und das Unglück als Teil des eigenen Lebens anzunehmen. Auf der theoretischen Ebene eine super Antwort. So weit, so gut. Aber wie geht das eigentlich? Wie geht denn das in der Realität? Ich kenne eine Frau, die ist wegen ihrer Behinderung sehr geplagt, immer wieder krank. Sie hat da schon das Unterschiedlichste durchgemacht. Der Darm, der Rücken, wieder der Rücken. Immer wieder Schmerzen. Zurzeit ist es ein Bandscheibenvorfall mit Nervenschmerzen, für die sie so richtig starke Schmerzmittel nehmen muss. Selbst dann tut es aber trotzdem noch weh. Und sie verzweifelt und verzwatzelt trotzdem nicht. Sie freut sich trotzdem an dem, was Schönes in ihrem Leben, versinkt nicht in Depression oder Bitterkeit, und dabei weiß sie ganz genau, was ihr im Leben zugemutet und was ihr im Leben vorenthalten wurde. Wenn wir miteinander reden und ich höre, wie sie ihren Lebensmut bewahrt in dem Ganzen, dann muss ich jedes Mal staunen, denn ich habe keine Ahnung, wie sie das macht. Ich bin eher so die Sorte stolz, aggressiv, unbeugsam, deprimiert. Was ich in so einem Fall machen würde, keine Ahnung, will ich vielleicht lieber nicht wissen. Heute kommt also das letzte Kapitel zum Thema Vergebung. Ich, Gott. Kann ich Gott vergeben, wenn ich es so erlebe, dass er mir Unrecht getan hat? Ich setze das Wort Vergebung hier jetzt mal in Anführungszeichen. Passender finde ich das Wort Versöhnung. Wie kann ich mit Gott zur Versöhnung finden, wenn ich der Meinung bin, er hat es zugelassen, dass mir das Leben Zitronen gegeben hat, die für Limonade ungeeignet sind? Wenn mein Leben für mich trotz aller Anstrengungen so ziemlich ungenießbar bleibt, was dann? So ein ziemlich unfrommer Mensch wie ich hätte schlechte Karten, wenn es in der Bibel für uns Rebellische nicht auch eine Anlaufstelle gäbe. Ausgerechnet der frömmste Mensch in der Bibel ist zum Glück gleichzeitig die Blaupause für ein absolut pietätloses Reden von Gott. Vermutlich hat keiner von uns hier es gewagt, von Gott oder über Gott so zu reden, wie Hiob es tut. Und doch beginnt das Buch Hiob damit, dass Gott über Hiob sagt: Es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Dieser frömmste aller Menschen, Hiob, wird nun mit dem denkbar scheußlichsten Unheil geschlagen. Auf einen Schlag sind alle seine Rinder, alle Schafe, alle seine Kamele durch Kriegsangriffe oder vermutlich Blitzeinschlag getötet und Hiobs Reichtum ist zunichte auf einen Schlag und er ist arm. Am selben Tag ereilt ihn die Nachricht, dass alle seine Kinder unter einem zusammenstürzenden Haus erschlagen worden sind. Bei diesem Unglück bleibt es aber nicht. Hiob wird selber krank mit Schmerzen und Geschwüren. Und seine Frau gibt es jetzt auf. Sie sagt: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb! Aber Hiob sagt: Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Im ersten Kapitel, da hat Hiob seine Frömmigkeit bewiesen. Er nimmt sein Schicksal auf seine Schultern und trägt es. Aber auch Hiob hält diese Vorbildlichkeit nicht durch. Als Hiobs Freunde zu Besuch kommen, um mit ihm zu trauern und ihn zu trösten, da öffnet er sein Herz. Jetzt lässt er raus, wie es ihm zumute ist, wie bitter und wie schwer sein Leben für ihn geworden ist. Er verflucht den Tag seiner Geburt und wünscht sich, niemals das Licht dieser Welt erblickt zu haben. Ihr wisst vermutlich, wie gut es tut, sich mal so richtig bei jemandem auskotzen zu können. Wir hatten das beim Thema Klagepsalmen schon mal. Da hat Sabine ein schönes Bild gezeigt, wo sich das Herz ausstülpt und mal alles rauslässt, was da so an Schwerem und Ekligem drin ist. Aber Hiob kotzt sich jetzt nicht nur aus über sein Schicksal, er kotzt sich über Gott aus. Grenzen der Schamhaftigkeit oder des Anstands, Grenzen der gebotenen Ehrerbietung gegenüber Gottes Heiligkeit. Die kennt Hiob jetzt nicht mehr. Zügel deine Zunge ist nicht. Er lässt mehr und mehr die ganze Rebellion seines Herzens raus. Ich habe mir als Beispiel dafür mal Kapitel 9 ausgesucht. Da wird spürbar, wie sich Hiobs Bild von Gott verzerrt hat. Da wird spürbar, er hat das Gefühl, es ist nicht mehr der gute, gnädige Gott, der für Recht und Gerechtigkeit einsteht, sondern der mächtige, willkürliche Gott, dem Recht und Gerechtigkeit und Grenzen der Zumutbarkeit eigentlich egal sind. Hiob versteht nicht, warum ergeht es mir so. Ich leide, aber es macht für mich keinen Sinn. Er ist sich für sich und sein Gewissen sicher. Ich habe mein ganzes Leben lang rechtschaffen gelebt. Womit habe ich mir das verdient? Und was macht Gott? Gott wäre derjenige, der ihm jetzt Perspektive und Sinn geben könnte. Aber Hiob kann Gott nicht mehr spüren. Ich lese aus Kapitel 9. Da sagt er über Gott: Siehe, er geht an mir vorüber, ohne dass ich's gewahr werde, und wandelt vorbei, ohne dass ich's merke. Siehe, wenn er wegrafft, wer will ihm wehren? Wer will zu ihm sagen, was machst du? Gott wehrt seinem Zorn nicht, unter ihn mussten sich beugen die Helfer Rahabs. Wie sollte dann ich ihm antworten und Worte finden vor ihm? Wenn ich auch recht habe, so kann ich ihm doch nicht antworten, sondern ich müsste um mein Recht flehen. Wenn ich ihn auch anrufe, dass er mir antwortet, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Vielmehr greift er nach mir im Wettersturm und schlägt mir viele Wunden ohne Grund. Er lässt mich nicht Atem schöpfen, sondern sättigt mich mit Bitternis. Geht es um Macht und Gewalt, er hat sie. Geht es um Recht, wer will ihn vorladen? Wäre ich gerecht, so müsste mich doch mein Mund verdammen. Wäre ich unschuldig, so würde er mich doch schuldig sprechen. Ich bin unschuldig. Ich möchte nicht mehr leben. Ich verachte mein Leben. Es ist eins, darum sage ich, er bringt den Frommen um wie den Gottlosen. Denn er ist nicht ein Mensch wie ich, dem ich antworten könnte, dass wir miteinander vor Gericht gingen. Kein Schiedsmann ist zwischen uns, der seine Hand auf uns beide legte, dass er seine Rute von mir nehme und sein Schrecken mich nicht mehr ängstige. So wollte ich reden und mich nicht vor ihm fürchten, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst. Hiob leidet an dieser Ohnmächtigkeit. Die Ohnmächtigkeit gegenüber dem Schicksal, gegenüber der Krankheit. Seine Ohnmächtigkeit gegenüber diesem allmächtigen Gott, der so groß ist für Hiob, dass er in seiner ganzen Größe und Macht im Grunde nicht mehr erkennbar ist. Anything goes, so scheint es für Hiob. Unrecht und Leid triumphiert. Im Grunde sagt Hiob, Gott schafft keine Ordnung. Er sorgt nicht für das Gute. Er spielt das Spiel der Kräfte, Gutes, Böses, ganz egal. Und in seiner ganzen Macht kann ihm dafür auch niemand was vorwerfen. Hiob wünscht sich sogar einen Schiedsrichter zwischen sich und Gott. Mal endlich jemand, der für Gerechtigkeit sorgt, damit Hiob wenigstens eins bekommt, sein Recht. Hiob will mit seiner Unschuld beweisen, dass Gott Unrecht tut, indem er ihn leiden lässt. Wenn wir so darüber nachdenken, ist klar, dass das ein bisschen witzig ist, dass das Geschöpf dem Schöpfer nachweisen will, dass der Schöpfer Unrecht hat. Aber der Punkt ist, Hiob weiß das ja ganz genau. Und deshalb verzwatzelt er ja so an der Schöpfermacht Gottes, weil er genau weiß, nicht mal Recht haben lässt Gott ihn. Hiob ist mit seinen Empfindungen an einem kritischen Grenzbereich angekommen. Und genau deshalb interessiert mich, wie er da eigentlich auch wieder rauskommt. Seine Freunde sind ihm dabei eher eine geringe Hilfe. Sie diskutieren mit ihm, leidenschaftlich und ernsthaft und wortgewandt, aber sie treiben ihn damit eigentlich eher immer noch mehr in die Enge. Hiob merkt, bei Menschen ist keine Hilfe und kein Verständnis für meine Lage zu finden. Letztlich bleibt mir wirklich nur noch Gott allein. Und obwohl Hiob ein im Grunde jetzt schon fast diabolisches Gottesbild entwickelt hat, obwohl er enttäuscht ist von Gott und gegen Gott wütet und alles, hängt er trotzdem an ihm wie an einem letzten Faden. Und hier und da blitzt dann doch bei Hiob ein Stück Hoffnung auf Gott durch Und da geht dann seine Perspektive auch mal plötzlich über den Tod hinaus. In Kapitel 19, da stehen die Verse: Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut so zerschlagen ist, werde ich ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Hiob muss sich auch danach noch einiges anhören von seinen Freunden. Viele Richtigkeiten und viele menschliche Weisheiten. Der echte Trost kommt am Ende des Buches aber von Gott selbst. Aber wie der kommt, das ist eher irgendwie verwirrend oder überraschend oder vielleicht auch ärgerlich. Im Grunde ist das eine ziemliche Rosskur, durch die Gott Hiob da schickt. Interessanterweise ist es für Hiob aber offenbar genau das Richtige. Hiob hat es aufgegeben gehabt, dass Gott ihm noch antworten würde. Er hat Gott nicht mehr gespürt. Aber jetzt kommt die Antwort. Gott antwortet ihm sehr lange und sehr ausführlich. Hiob wollte mit Gott in den Streit um Recht und Gerechtigkeit gehen, Gott anklagen für das ganze Unrecht in seinem Leben und für das ganze Unrecht auf der ganzen Welt. Und den Rechtsstreit bekommt er jetzt. Hiob litt unter seiner Nichtswürdigkeit und seiner Ohnmacht. Er hat sich so klein gemacht gefühlt, so unbedeutend, so zu Staub gemacht. Aber jetzt schnaubt Gott ihn an und stellt ihn auf seine beiden Füße. Und Hiob ist nicht klein und unbedeutend und nur Staub. Nein, er ist es wert, dass er seine Leviten vom Schöpfer höchstpersönlich gelesen bekommt. Hiob war der Meinung, Gott lässt das Böse zu wie das Gute. Es herrscht dann doch irgendwie anything goes auf der Welt. Und der große Schöpfer ist nur groß, aber sorgt nicht für Ordnung und sorgt nicht für das Gute. Und dafür kriegt Hiob jetzt tatsächlich vom Schöpfer die Schöpfung um die Ohren geschlagen. Ich lese aus Kapitel 38. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach: Wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß? Als ich's mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln? Als ich ihm seine Grenze bestimmte und setzte ihm Riegel und Tore und sprach: Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. So in dem Sinn geht es dann noch kapitellang weiter mit der Gottesrede. Also keine Antwort, die mich zufriedengestellt hätte, als ich sie das erste Mal gelesen habe. Da dachte ich nur, oh Mann, jetzt macht er den Hiob auch noch fertig, dem geht's doch schon sowieso schlecht. Auch keine Antwort auf die Frage, warum lässt Gott das Böse zu und das Leid? Und trotzdem eine Antwort. Eine Antwort auf die Frage, wo ist Gott in dem Ganzen? Ist er noch da? Und wer ist Gott in dem Ganzen? Nicht der tyrannische Willkürherrscher, sondern derjenige, der mit seinem ganzen Herzen und seiner ganzen Fürsorge an seiner Schöpfung hängt und Aufmerksamkeit hat für alle Tiere und alle Gefilde der Erde, selbst die unbewohnten Bereiche unserer Erde, wo kein Mensch hinblickt. Das Meer ist der tödlichste, mächtigste und unergründlichste Bereich der Schöpfung. Für Gott aber ist das Meer wie ein Baby, das geboren wird und um das er sich kümmern muss. Das Meer braucht sein Dunkel um sich herum, wie ein Baby seine Windeln braucht. Und Gott wickelt das Meer in Dunkel, wie ein Baby in Windeln. Ich finde, ein größeres Bild für Gottes Fürsorge als Schöpfer gibt es eigentlich nicht. Und dieser Schöpfungsbereich Meer, der ist von hier weit, weit weg. Für Gott ist dieser Bereich der Schöpfung aber genauso nah, wie Hiob ihm nah ist. Wer Gott ist und welche Rolle er in unserer Welt und in unserem Leben spielt, das entscheidet sich vielleicht nicht an dem, was für uns Sinn macht oder zumindest nicht zuerst. Der Startpunkt ist vielleicht ein anderer. Es entscheidet sich an Gott selbst. Und das ist die Antwort, die ich für heute da rausziehen würde. Gott ist in seiner Antwort unvertretbar. Deshalb fruchten alle Antworten von Hiobs Freunden nicht. Die versuchen, Gott zu verteidigen oder Gott zu rechtfertigen oder Hiob zurechtzuweisen. Oder irgendwie es dann doch passend zu machen, was nicht passend ist. Gott ist unvertretbar in seinem Wort. Er muss selbst sprechen. Er muss selbst antworten. Und er wird selbst so antworten, wie es dran ist. Und wie, das ist vielleicht unvorhersehbar. Und die Antwort ist vielleicht auch nicht immer dieselbe. Für Hiob war das offenbar die richtige Antwort. Aber für mich oder für dich, da sieht Gottes Antwort vielleicht auch ganz anders aus. Ich denke, das Entscheidende ist die Erfahrung, die Hiob macht und die nur Gott selbst vermitteln kann. Intensive Zuwendung von Gott. Für Hiob hieß diese intensive Zuwendung, die Gott ihm da gibt, nichts in Richtung heile Welt, nichts in Richtung Sanftheit und Wärme, nichts von wegen wird schon wieder gut, über das ist Hiob schon längst hinaus. Nein, Gott nimmt Hiob genau beim Wort und schnaubt ihn an. Aber genau dadurch lässt er ihn Nähe spüren und Grenze und Stärke und vor allem intensive Zuwendung. Und es war offenbar das, was Hiob gebraucht hat. Denn er sagt dann selber in Kapitel 42, ich hatte von dir, Gott, nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. So wie dem todbringenden Meer seine Grenze gezeigt werden muss, bis hierhin und nicht weiter, so muss vielleicht diesem todkranken Hiob ihm in seiner Situation seine Grenze gezeigt werden. Und gleichzeitig kümmert sich Gott um beide. Um das Meer, das in dunkle Windeln gewickelt werden muss, und um Hiob, der so sehr in Dunkelheit eingewickelt ist, dass Gott diese Dunkelheit mit Sturmesworten beiseite blasen muss. Er schnaubt Hiob an. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es gut finden soll. Aber er steht ihm darin auch Rede und Antwort. Und dann ist Friede, seltsamerweise. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht machen können. Das kann nur Gott allein machen. Die Antwort finden, die wir von ihm brauchen, die kann er nur selbst geben. Und deshalb glaube ich, es hilft nichts, wenn wir versuchen, Gottes Heiligkeit zu verteidigen oder gar zu schonen oder uns selbst zu bezähmen, damit wir uns in Gedanken gegen ihn nicht versündigen. Er muss zurechtweisen, er muss sprechen, er muss handeln. Vielleicht ist das Einzige, was wir tun können, irgendwie dranbleiben. Was auch immer Hiob macht, was auch immer er sagt, egal ist Gott ihm nie. Er lässt den Kampf nicht bleiben, so wie seine Frau sagt, schwör Gott ab und stirb, sondern er hadert und zerrt mit Gott, er nervt seine Freunde, er wird unmäßig, anmaßend und egozentrisch in seiner ganzen Wahrnehmung. Er wird echt anstrengend, der Hiob. Aber er kehrt Gott nicht den Rücken. Darin bleibt Hiob sehr fromm. Er bleibt in der Beziehung mit Gott, auch wenn es keine gute Beziehung mehr ist. Lieber lässt er sich von den Grenzen der Pietät nichts mehr sagen, als dass er seinen Glauben aufgibt. Vielleicht braucht die Versöhnung mit Gott, wenn es tatsächlich mal so hart auf hart kommt wie bei Hiob, auch mal mehrere Kapitel eines Lebens. Und wir können diese Versöhnung nicht machen, nicht für uns selbst und auch nicht für jemand anderen. Da muss Gott selbst sich vertreten. Da muss er uns mit sich versöhnen, indem er selbst spricht. Auf welche Weise auch immer wir es dann brauchen. Der Streit mit Gott muss, denke ich, zu Ende gestritten werden und er muss ihn selbst führen. Er allein kann es richten. Er allein kann uns richten und uns damit auch wieder zurechtbringen. Vielleicht gibt es einen Punkt, den man Hiobs Freunden vorwerfen kann. Ein entscheidender Punkt neben all den schrecklich schalen und ach so korrekt gemeinten menschlichen Weisheiten, die sie so sagen. Sie haben bei allem, was sie da reden, nie zu Gott gesprochen. Sie haben immer nur zu Hiob über Gott gesprochen. Sie haben nie zum Beispiel für Hiob gebetet, nie Fürbitte für Hiob gehalten. Vielleicht ist es das, was gefehlt hat. Hiob hat selbst immer wieder auch direkt zu Gott gesprochen. Zwar anmaßend, frustriert und wütend, aber direkt. Am Ende darf er Fürbitte halten für seine Freunde. Wenn wir uns so ohnmächtig und verzweifelt manchmal fragen, was wir sagen und machen können, wenn einer so geplagt ist vom Leben, vielleicht ist das das einzige Gott bitten und rufen, dass er selbst spricht, was jetzt gehört werden muss. Vielleicht ist das das, was wir tun können, damit jemand irgendwann vielleicht dann doch seinen Platz im Leben vor Gott wieder findet und sagen kann, aber jetzt habe ich Gott doch gesehen oder jetzt ist gut, ich habe Gott gespürt. Amen. Ich möchte gerne mit euch zusammen beten und bitte euch, dass ihr aufsteht. Gott, wir rufen zu dir. Zeig dich uns so, wie wir dich sehen müssen, so wie wir dich brauchen in unserem Leben. mit unseren Fragen, mit unseren Rebellionen im Herzen. Mach du still und zeig dich uns und sag uns, was wir hören müssen. Gott, wir bitten dich um Verzeihung für die Momente, in denen wir es vielleicht auch versäumt haben, für andere zu dir zu bitten und zu beten. Verzeih uns, wenn wir still geblieben sind, wo unser Gebet wichtig gewesen wäre. Gott, wir bitten dich darum, dass du sprichst und redest, wenn ein Mensch verzweifelt. Lass dich hören und spüren und sende deine Botschaft auf die Weise, die es braucht. Schweige nicht, bring uns zurecht, wenn wir uns in Wut und Unzufriedenheit hineinverdreht haben. Gib uns genug Mut, lieber so unmäßig von dir zu reden wie Hiob, als gar nicht mehr zu dir zu reden. Gib uns die Kraft und die Zuversicht, dass wir es auch aushalten und hören können, was du uns zu sagen hast. Stell uns auf die Füße, wenn wir uns aufgegeben haben. Und lass uns deinen Geist. Bewahre uns in der Verbindung mit dir. Bewahre deinen Geist in unserem Herzen, an dem unser Glaubensfaden hängt, dass wir dich wieder sehen können als der, der du in Jesus entschieden hast zu sein. Der Gott, der uns Zuwendung gibt. Amen.